BTO Beyond the Obvious, der Ökonomie-Podcast mit Dr. Daniel Stelter. Featured bei Handelsblatt.
Hallo und herzlich willkommen zur neuesten Ausgabe meines Podcasts. In einer wirklich spannenden Woche. Natürlich blicken wir auf den Iran. Wir diskutieren die Frage, inwiefern China da eine Rolle spielt im ganzen Spiel. Und gehen dann tiefer ein auf die Entwicklung Chinas, die wirtschaftliche Entwicklung Chinas, die technologische Entwicklung Chinas und warum Europa immer weiter zurückfällt. Meine Gesprächspartnerin zeigt auf, woran das liegt und vor allem macht sie konkrete Vorschläge, wie Europa selber wieder innovationsfähiger werden kann. Das passt alles zusammen, da es sich letztlich alles um ein großes geopolitisches Puzzle handelt. Und die Frage für Europa ist, werden wir in Zukunft in diesem geopolitischen Spiel überhaupt noch eine aktive Rolle spielen können oder werden wir nur noch quasi zum Vasallen der anderen Akteure? Ich finde das Ganze hochspannend, hochrelevant, gerade in dieser Woche. Ich hoffe, Sie auch. Fangen wir also an.
BTO Beyond the Obvious, featured bei Handelsblatt.
Willst du dich verlieben, so wie Hunderttausende sich auch schon ganz neu verliebt haben? Wenn du Zeitungen und Magazine magst, dann können wir dir beinahe garantieren, dass du dich in Readly verlieben wirst. Readly ist dein digitaler Zeitungskiosk oder vielmehr dein Streamingdienst für Magazine und Zeitungen. Bei Readly findest du mehr als 8000 Magazine und Zeitungen aus nationaler und internationaler Presse, alles in einer App. So viel du lesen kannst, mit unbegrenztem Zugriff, ohne Limit. Und das alles zu einem festen Preis. Du zahlst nicht für ein Magazin oder eine Zeitung, sondern bekommst das volle Angebot. Mit einem Familienaccount können gleich 5 Profile auf bis zu 5 unterschiedlichen Geräten Readly nutzen. Kein Wunder, dass Readly im deutschen App Store ein Rating von 4,7 von 5 basierend auf über 20.000 Bewertungen bekommen hat. Bei Readly sind praktisch alle deine Interessen, Hobbys und Leidenschaften schon zu Hause. Du musst nur noch auswählen oder einfach mal ganz neue Seiten entdecken. Readly ist voller Inspirationen und durch die praktische Download-Funktion können alle Magazine und Zeitungen offline gelesen werden. Damit ist Readly die ideale Reisebegleitung. Für wirtschaftsinteressierte BTO-Hörer finden sich Titel wie Wirtschaftswoche, Euro am Sonntag, Börse Online oder T3N oder Zeitungen wie Welt, The Independent oder The Guardian. Ob du dich für Autos, Garten, Kino, Sport, Geschichte, Gesellschaft, Kochen oder Reisen begeisterst, Readly hat etwas für dich. Für BTO-Hörer gibt es Readly jetzt einen Monat für 99 Cent. Danach kostet dich der ganze digitale Kiosk 14,99 Euro im Monat und du kannst monatlich kündigen, also keine Abo-Falle. Zum Angebot kommst du über readly.de/BTO. Readly schreibt sich Readly. Alle Infos, wie immer, auch in den Shownotes.
Tremendous progress has been made, as you're probably seeing just by watching. And they said, well, how are you doing on a scale of 0 to 10? How are you doing with the attack? And I said, about a 15, I would say, with 10 being the best. But it's something that had to be done, and we're doing it well.
Was bedeutet nun der Iran-Konflikt? Sie haben es alle in dieser Woche schon ganz oft gehört. Der Iran liegt an der Straße von Hormuz. Diese Seestraße ist ein Knotenpunkt, durch den rund ein Fünftel der weltweiten Öl- und Flüssiggasexporte fließen. Das heißt, ist dort eine Blockade wie zurzeit im Gange, dann treibt das die Energiepreise nach oben. Vielleicht nicht ganz so hoch wie die Tankstellenpreise in Deutschland, aber es ist ein anderes Thema. Ganz generell wissen wir, wenn der Konflikt kurz ist, ist das kein Problem. Wir wissen auch, wenn der Konflikt nicht zu einer nachhaltigen Zerstörung von der Infrastruktur führt, namentlich in Saudi-Arabien und in Katar, Stichwort Energieexporte, dann ist das auch kein großes Problem. Ein Problem wird es, wenn der Konflikt sich in Länge zieht und wenn eben die Infrastruktur nachhaltig beschädigt wird. Die Eurozone ist leider Gottes besonders anfällig für Preisausschläge an den weltweiten Energiemärkten. Das haben wir gesehen im Zusammenhang mit dem Ukraine-Krieg. Und das sehen wir auch beginnend jetzt. Warum ist das so? Ganz einfach, weil wir eine enorm energieimportabhängige Region sind. Wir haben nur begrenzte eigene Vorräte und sind deshalb auf Lieferungen aus anderen Teilen der Welt angewiesen. Dauert der Konflikt also länger an, bedeutet das für uns mehr Geld für Energieimporte, also eine Verschlechterung der sogenannten Terms of Trade, eine Abschwächung des Euros gegenüber dem Dollar, dieses bereits eingetreten. Und das trifft natürlich eine Eurozone, die, wir haben es hier an dieser Stelle sehr oft diskutiert, inhärent instabil ist, einfach deshalb, weil sie schwach ist. Sie hat schwaches Wachstum, schwache Innovationsfähigkeit und der Euro als Währung schadet eher, als er nutzt. Das Worst-Case-Szenario, haben wir gerade schon besprochen, wäre natürlich sehr unangenehm. Noch, muss man ganz klar sagen, spielen das die Finanzmärkte nicht. Die Finanzmärkte kennen die Geschichte. Blickt man auf die letzten 125 Jahre, so wissen wir, dass es nur selten wirklich zu einem nachhaltigen Verlust gekommen ist. Im Gegenteil, war es immer eine gute Idee zu kaufen, wenn die Kanonen donnern. Geopolitische Schocks wie Kriege, Bürgerkriege, Terroranschläge und ähnliches führen oftmals zu kurzzeitigen, heftigen Reaktionen an den Börsen. Aber schon wenige Monate später ist oftmals das Ganze schon vergessen und die Kurse stehen höher als vor den Ereignissen. Deshalb die grundlegende Empfehlung, in der Panik lieber nicht verkaufen, denn man verpasst die besten Tage der Erholung. Natürlich gab es in der Geschichte auch Ausnahmen, wo die Pessimisten recht hatten. Beim Ausbruch der Weltkriege, natürlich wäre es besser gewesen, 1914 alle Aktien aus Österreich oder Russland zu verkaufen. Genauso war es vernünftig, in der Weimarer Republik nach dem verlorenen Ersten Weltkrieg keine Staatsanleihen zu haben oder kein Bargeld. Einfach deshalb, weil die Hyperinflation diese Werte vernichtete. Aber der Blick in die Geschichte zeigt, dass es eher die Ausnahme als die Regel. Woran kann man nun erkennen, ob es sich um eine kurzzeitige Kaufgelegenheit handelt oder doch um ein strukturelles Problem? Es gibt drei Indikatoren. Das ist zum einen die Frage, ob reale Infrastruktur vernichtet wurde. Stichwort wie gerade eben Ölexportinfrastruktur. Ist das der Fall, dann ist es ein Problem. Vor allem natürlich, wenn man in diesem Land investiert ist. Das zweite ist, droht eine nachhaltig höhere Inflation, beispielsweise durch Energie- oder Versorgungsschocks. Das kann dazu führen, dass Zentralbanken beispielsweise die Zinsen nicht senken können oder sogar erhöhen müssen. Genau die Diskussion, die bereits jetzt in Europa, in den USA und auch Großbritannien geführt wird. Und dritte Frage ist dann, was passiert mit den Realzinsen? Also steigen diese, etwa durch massive Aufrüstung, oder kommt es umgekehrt zur finanziellen Repression? Das Letztere kommt so oder so, wie an dieser Stelle mehrfach erklärt. Ich denke, dass mit Blick auf die Krise im Iran dies das Szenario der finanziellen Repression einfach noch wahrscheinlicher gemacht hat. Dennoch bleibt die Schlussfolgerung, dass man vermutlich selbst in diesem Szenario mit Aktien und anderen realwirtschaftlichen Anlagen deutlich besser fährt. Also Panik ist nicht angesagt. Es ist durchaus möglich, dass der Schock grundlegend eine Chance darstellt, um in den Kapitalmärkten etwas günstiger einzukaufen. Doch die Diskussion in Deutschland war wieder typisch deutsch. Was wurde sofort in den Medien propagiert? Die Antwort der erneuerbaren Energien. Nach dem Motto, hätten wir doch mehr erneuerbare Energien, dann wäre doch das alles kein großes Problem. Bevor wir uns kurz anhören, was eine der Vertreterinnen dieser Sichtweise erzählt, nur kurz zur Erinnerung. Bereits 2024 hat die amerikanische Investmentbank JP Morgan geschätzt, dass wir, hätten wir nach dem Unfall in Fukushima die Kernkraft nicht stillgelegt, 50% weniger Strom aus fossilen Brennstoffen erzeugen müssten und 84% weniger Strom aus importierten Erdgas. Die Strompreise hätten 2024 in Deutschland auch rund 25% tiefer gelegen, hätten wir die Kernkraft behalten. Das heißt, das Problem, was wir eigentlich haben, ist folgendes. Wir haben uns durch den Ausstieg aus der Kernenergie erst in die zunehmende Abhängigkeit von fossilen Energieimporten begeben. Doch das wird von den Befürwortern des Atomausstiegs und der Energiewende gerne unterschlagen. Nehmen wir als Beispiel Frau Professorin Claudia Kempfert vom Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung, im Interview beim Deutschlandfunk Kultur am vergangenen Donnerstag.
Was wir tun müssen, ist so schnell wie möglich wegkommen von der fossilen Energie. Beispielsweise 9-Euro-Ticket haben wir in der letzten Krise auch gemacht, dass man den günstigen Verkehr eher unterstützt. Oder ÖPNV unterstützt, Deutschland-Ticket und so weiter. Da gibt es ja genügend Möglichkeiten. Homeoffice stärken, Tempolimits, Schienenverkehr stärken. Also die Liste der Möglichkeiten wäre da sehr lang, die man jetzt auch kurzfristig anschieben kann, damit wir das strukturelle Problem lösen. Der Ausbau der Gaskraftwerke ist ein Fehler, genauso wie man jetzt den Menschen versucht einzureden, dass die Gasheizung bleiben kann. Diese fossile Abhängigkeit ist ein energiepolitischer Kurzschluss im System und deswegen müssen wir davon wegkommen. Und die Politik macht dazu. Also insofern müssen wir da eher beim Heizungsgesetz wegkommen, jetzt von der Gasförderidee, sondern eher in Richtung Wärmepumpen, in Richtung energetische Sanierung. Darum muss es eher gehen und deswegen ist die Politik da tatsächlich auf dem Holzweg.
Da haben wir sie wieder, die typischen Vorschläge. Beginnen wir mit dem Vorschlag, die erneuerbaren Energien weiter auszubauen. Wir haben jetzt schon das Problem, dass wir nicht wissen, wohin mit dem Strom, wenn die Sonne scheint. Mehr Kapazität bedeutet noch mehr Überangebot an Strom. Strom, der wertlos ist, wenn die Sonne scheint, löst aber unsere Probleme nicht, wenn es dunkel ist oder wenn Dunkelflaute herrscht. Deshalb hat ja Wirtschaftsministerin Reiche recht, dass sie hier auf die Bremse geht, solange wir keine entsprechenden Speichermöglichkeiten haben oder anderes. Das Gleiche gilt auch für Wind. Noch mehr Windräder zu bauen, führt zu noch geringerer Auslastung dieser Windkraftanlagen. Einfach deshalb, es werden immer schlechtere Standorte. Eine aktuelle Studie zeigt zudem, dass die Windparks in der Nordsee dazu führen werden, dass sie sich gegenseitig den Wind wegnehmen, also auch hier sinkende Erträge. Das ist, so klar muss man sagen, einfach nichts anderes als purer Lobbyismus. Mit wirtschaftlicher Begründung hat das nichts zu tun. Stichwort mehr Energieeffizienz. Ja, wir haben dank Robert Habeck das Energieeffizienzgesetz, von dem Ökonomen, wie beispielsweise Clemens Fuß, zu Recht sagen, dass es nichts anderes ist als ein Energieverbrauchsreduktionsgesetz, welches eindeutig in Richtung Deindustrialisierung führt. Denn wir wissen es gibt kein reiches Land mit einem geringen Energieverbrauch. Das 9-Euro-Ticket, ganz generell, der billige öffentliche Nahverkehr, ist einer der teuersten Maßnahmen überhaupt des Klimaschutzes. Die Kosten lagen ungefähr bei 1.800 Euro pro Tonne eingespartes CO2. Der Marktpreis liegt zurzeit weit unter 100 Euro. Das Homeoffice kann man meinetwegen gelten lassen, bringt auch nicht viel. Und dann der Klopper, das Tempolimit. Ich sage einfach nur, ein Jahr Atomkraftwerke bringt so viel wie 40 Jahre Tempolimit. Auch das also ein alter Hut. Es ist so vorhersehbar, was immer kommt. Und es ist so schade, dass die immer gleichen Geschichten erzählt werden und immer noch dazu führen, dass Menschen das glauben. Wie viele Menschen das glauben, werden wir ja am heutigen Sonntag sehen bei der Wahl in Baden-Württemberg. Ich denke, was wir brauchen, liegt auf der Hand. Wir brauchen unser eigenes Gas, Stichwort Fracking in Deutschland. Ich empfehle dazu nochmal BTO Refresh vom vergangenen Mittwoch. Wir brauchen Atomkraftwerke. Selbst wenn es ein paar Milliarden kostet, pro Atomkraftwerk es wieder herzurichten und ans Netz zu nehmen, ist das immer noch viel günstiger als die Subventionen für erneuerbare Energien. Und im Kern will man einfach eins festhalten, wir brauchen ganz, ganz viel und vor allem sehr viel billigen Strom. Wollen wir uns nicht weiter deindustrialisieren und wollen wir an den Chancen der neuen Technologien, wie beispielsweise der künstlichen Intelligenz, überhaupt teilhaben? Naja, typisch deutsche Diskussion. Wie gesagt, ich hoffe, dass mit der Zeit endlich die Erkenntnis durchsickert, dass unsere Energiepolitik die Abhängigkeit von Importen erhöht hat. Genau das Gegenteil von dem, was uns gerne erzählt wird.
Was wäre, wenn Ihr Kundenservice niemals schlafen würde? Wenn Ihr Team plötzlich über 70 Sprachen fließend spricht, jedes Detail komplexer Verträge auswendig kennt und tausende Anfragen gleichzeitig bearbeitet mit echter emotionaler Intelligenz? Was früher nach Science Fiction klang, ist für die Kunden von 11 Labs heute der Standard für effizientes Wachstum. 11 Labs gilt als das europäische Powerhouse der Voice-KI-Agenten. Als eines der am schnellsten wachsenden Unternehmen des Kontinents liefert es den Beweis, dass Hightech-Innovationen hier zu Hause sind. Während anderswo noch über Digitalisierung debattiert wird, lösen diese KI-Agenten bereits komplexeste Anliegen für Kunden von Klarna, Revolut oder der Deutschen Telekom. Empathisch, sicher und in Echtzeit. Wahrer Fortschritt braucht Vertrauen, deshalb setzt die Technologie auf höchste Sicherheitsstandards. Vollständige DSGVO-Konformität und ISO 27001-Zertifizierung. Diese Agenten können nicht nur Leads qualifizieren, sondern arbeiten direkt in den bestehenden Systemen. Sie prüfen Aufträge, pflegen CRM-Daten und wechseln nahtlos zwischen Tonalitäten, exakt so, wie die jeweilige Marke es verlangt. Der Marktführer lässt sich direkt ins Team holen, skalierbar, sicher und sofort einsatzbereit. Wie sich Erreichbarkeit auf diese Weise revolutionieren lässt, zeigt sich unter 11labs.io/BTO. 11 Agents. Schluss mit der Warteschleife. Her mit echtem Kundendialog. Mehr Informationen in den Shownotes oder unter 11labs.io/BTO.
Eine Frage, die immer mehr diskutiert wird, ist ja, um was geht es eigentlich bei diesem Krieg gegen den Iran? Geht es um den Iran oder geht es um ein weiteres Thema? Und hier kommt immer mehr die Hypothese in den Raum, sondern dass das Ganze eher aus dem Blickwinkel des großen geopolitischen Konfliktes zwischen den USA und China zu sehen ist. Sinib Ribua, eine amerikanische Sicherheitsanalystin vom Hudson-Institut, stellt eine interessante These auf, die ich für richtig halte. Sie hat einen Post veröffentlicht mit dem Titel »The Iran Question is all about China«. Demzufolge wäre der Angriff auf den Iran kein Nahostkonflikt, sondern der erste Zug in einem viel größeren Spiel. In ihrem, wie immer in den Shownotes verlinkten Paper, schreibt sie unter anderem dieses.
Iran wird meist als Nichtverbreitungsproblem, als Unterstützer des Terrorismus und als regionaler Störfaktor diskutiert. Jede dieser Sichtweisen erfasst ein reales Problem, aber keine erfasst den Kern der Sache. Die Nuklearfrage, das Milizennetzwerk, das sich vom Libanon bis zum Jemen erstreckt, die Frage der Sicherheitsarchitektur am Golf. All dies gewinnt erst im Kontext der chinesischen Großstrategie seine volle Bedeutung. Tatsächlich hat Peking Jahre und Milliarden von Dollar investiert, um den Iran zu einem strukturellen Asset in der Region auszubauen. Alles, was im Nahen Osten danach geschieht, ist eine Folge dieser Tatsache.
So war China aktiv dabei, das nach dem Angriff im letzten Jahr geschwächte Regime wieder zu bewaffnen.
Gemessen an allen gängigen Maßstäben ist die Islamische Republik schwächer als je zuvor in ihrer Geschichte. Dennoch unternimmt China Schritte, sie wieder aufzubauen. Diese Woche ist berichtet worden, dass Teheran kurz vor dem Abschluss eines Vertrages über in China hergestellte Überschall-Antischiffs-Marschflugkörper steht. Waffen, die die derzeit im Persischen Golf versammelten amerikanischen Flugzeugträger bedrohen können. Zuvor hatten chinesische Lieferanten über 1000 Tonnen Natriumperchlorat, einen wichtigen Bestandteil von Raketentreibstoffen, in den iranischen Hafen Bandar Abbas geliefert. Diese Menge reicht aus, um einen beträchtlichen Teil des ballistischen Raketenarsenals wieder aufzubauen, das Israel erst 12 Tage lang zerstört hatte. Um zu verstehen, warum Peking dies tut und was es für die Vereinigten Staaten bedeutet, muss man über den Iran hinausblicken und den größeren Konflikt betrachten, in dem der Iran eine Rolle spielt.
Das ist das Fundament Ihrer Analyse. Wie so oft bei der Geopolitik geht es zunächst um Öl. Die Zahlen, die sie nennt, sollte man wirklich kurz sacken lassen.
China kauft rund 90% der iranischen Rohölexporte zu stark reduzierten Preisen. Die Lieferungen erfolgen auf einer sogenannten Geisterflotte von Tankern, die ihre Transponder abschalten und ihre Ladung als malaysisches oder indonesisches Rohöl deklarieren, um die US-Sanktionen zu umgehen. Seit 2021 hat der Gesamtwert dieser Käufe 140 Milliarden US-Dollar überschritten. Dies macht China zum Hauptgrund dafür, dass die Islamische Republik nicht bankrott gegangen ist. Diese Vereinbarung funktioniert hervorragend für Peking. Peking erhält billiges Öl für seine Industrie und spart so jährlich Milliarden im Vergleich zu Anbietern mit marktüblichen Preisen. Und im Gegenzug für einen faktischen Preisnachlass an der Zapfsäule sichert sich China dauerhaften Einfluss auf ein Land mit 90 Millionen Einwohnern, das an der wichtigsten Energieroute der Welt liegt. Teheran, zunehmend von allen anderen großen Volkswirtschaften abgeschnitten, hat keine andere Wahl.
140 Milliarden Dollar seit 2021. China profitiert und das Mullah-Regime profitiert. Für China ist es deshalb attraktiv, weil es sich in der strategisch relevanten Region immer mehr verankern kann. Und darüber hinaus gibt es den Zugriff auf die Rohstoffe des Iran. Bebua zeigt in ihrem Paper, dass diese Abhängigkeit nicht nur über Geld hergestellt wird, sondern auch über Technologie. Und das ist, finde ich, durchaus interessant.
Die technologische Dimension dieses Abkommens wird weniger diskutiert als der Ölhandel, offenbart aber wohl eher seinen wahren Charakter. Huawei und ZTE haben maßgeblich zur iranischen Telekommunikationsinfrastruktur beigetragen. Bereits 2010 unterzeichnete ZTE einen Vertrag über 130 Millionen US-Dollar zur Installation eines Überwachungssystems in den staatlich kontrollierten Telefon- und Internetnetzen des Irans. Huawei avancierte zum größten Telekommunikationsausrüster des Landes, lieferte Mobilfunkanbietern Ortungsdienste und warb bei iranischen Behörden für Zensurinstrumente, indem es als chinesisches Unternehmen seine Expertise hervorgehoben hat.
Und das setzte sich fort.
Seitdem wurde die Zusammenarbeit auf KI-gestützte Gesichtserkennungskameras von Firmen wie Tiandi und Hikvision, Deep Packet Inspection Tools und zentralisierte Verkehrsmanagementsysteme ausgeweitet. Das iranische nationale Informationsnetzwerk, ein staatlich kontrolliertes Inlandnetz, das den Zugang der Bürger zum offenen Internet schrittweise einschränkt, wurde nach dem Vorbild der großen Firewall Chinas entwickelt und mit chinesischer technischer Unterstützung gebaut.
China exportiert also nicht nur Güter, es exportiert in gewisser Hinsicht auch sein Herrschaftsmodell. Und das hat handfeste Konsequenzen gehabt, wie man bei den Ereignissen im Januar gesehen hat. Aber nun zum Kapitel, das ich für das strategisch bedeutsamste halte, das Rote Meer. Was dort passiert ist, war kein regionaler Zwischenfall. Es war ein Lehrstück in angewandter Großmachtstrategie.
Als die iranischen Houthis Ende 2023 begannen, Handelsschiffe in der Meerenge von Bab al-Mandab anzugreifen, waren die Folgen für die gesamte Weltwirtschaft spürbar. Der Containerverkehr durch das Rote Meer brach innerhalb von 3 Monaten um 90% ein. Waren im Wert von rund 1 Billion US-Dollar wurden in den ersten 7 Monaten beeinträchtigt. Die Umleitung der Schiffe über das Kap der Guten Hoffnung verlängerte jede Reise um fast 2 Wochen und verursachte zusätzliche Treibstoffkosten von etwa 1 Million US-Dollar, was die Frachtraten zwischen Asien und Europa in die Höhe trieb. Die Vereinigten Staaten trugen die Hauptlast der Gegenmaßnahmen. Flugzeugträgergruppen wurden eingesetzt, Luftangriffe dauerten monatelang an und Präzisionsmunition im Wert von 1 bis 4 Millionen US-Dollar pro Abfangrakete wurden in einem Ausmaß verbraucht, das bis Mitte 2025 etwa ein Viertel des amerikanischen Arsenals an hochmodernen Raketenabwehrsystemen aufgebraucht hatte. China unternahm währenddessen nichts. Schiffe unter chinesischer Flagge konnten die Meerenge weitgehend ungehindert passieren. Peking stellte keine Schiffe für die multinationale Schutztruppe bereit und verurteilte die Angriffe nicht. Mehr noch, chinesische Satellitenunternehmen lieferten den Houthis Informationen, die es ihnen ermöglicht haben, Handelsschiffe ins Visier zu nehmen.
Also, während Amerika ein Viertel seines Raketenabwehrarsenals verfeuert, schickt China Satellitendaten an die Angreifer. Die Logik ist kühl und rational und Ribua erklärt sie ohne jede Verschwörungstheorie.
Jeder Dollar, den die USA für die Verteidigung der Schifffahrtswege im Roten Meer ausgeben, fehlt für die U-Boot-Produktion, Stützpunkte im Pazifik oder die Notfallplanung für Taiwan. Jede im Golf von Aden stationierte Flugzeugträgergruppe fehlt im Westpazifik. Irans Stellvertreter, bewaffnet mit iranischen Waffen und unterstützt vom iranischen Geheimdienst, dienen der strategischen Zermürbung der USA. Und die Kosten trägt allein Washington, während Peking strategische Vorteile erzielt.
Es gibt aber noch eine zweite Ebene, die in der öffentlichen Debatte fast völlig fehlt. China profitiert von der iranischen Bedrohung auch bei den Golfstaaten. Das ist raffiniert und ich würde sagen, erschreckend effektiv.
China nutzt die von Iran in den arabischen Golfstaaten ausgelöste Besorgnis, um seine eigenen Beziehungen zu diesen Staaten zu vertiefen, die gleichzeitig Amerikas wichtigste regionale Partner sind. Die Golfmonarchien leben seit Jahrzehnten im Schatten iranischer Aggression. Historisch gesehen bewältigten sie dies durch eine enge Zusammenarbeit mit den Vereinigten Staaten. Doch das Vertrauen in die Verlässlichkeit der USA ist geschwunden. Die Golfstaatenführer sind zunehmend der Ansicht, dass sie sich nicht allein auf Washington verlassen können. China hat diese Unsicherheit mit wirtschaftlicher Geduld und diplomatischem Ehrgeiz genutzt. Saudi-Arabien verkauft mittlerweile mehr Öl an China als an jedes andere Land. Die Vereinigten Arabischen Emirate haben Huawei-Technologie in ihre kritische Infrastruktur integriert. Chinesische Unternehmen bauen Häfen, Eisenbahnstrecken, 5G-Netze und Smart Cities in der gesamten Golfregion.
China spielt also auf beiden Seiten. Iran als Bedrohung und Golfdiplomatie als Angebot. Und jetzt kommt der Teil, der die gesamte Analyse zusammenfügt und er erklärt, warum Operation Epic Fury letztlich eine Pazifikstrategie ist.
Trump hat die Operation Epic Fury nicht nur gestartet, um Khamenei für seine Massaker zu bestrafen. Er hat sie gestartet, weil jedes Jahr, das Washington für die Kontrolle Teherans aufwendet, ein weiteres Jahr ist, in dem Peking im Pazifik Einfluss gewinnt und die Regierung hat entschieden, dass sich dieser Handel nicht mehr lohnt. Die Ausrichtung des Nahen Ostens wird darüber entscheiden, ob die Vereinigten Staaten in der entscheidenden Konfrontation dieses Jahrhunderts, einem chinesischen Vorgehen gegen Taiwan, die Oberhand behalten können.
Und dabei geht es vor allem darum, im Falle eines Falles China mit einem Energieembargo belegen zu können.
China importiert rund 70% seines Erdöls, der Großteil davon durch die Straße von Malakka. Im Falle eines Konflikts mit Taiwan würden diese Seewege umkämpft. Peking bräuchte alternative Energiequellen und würde sich nach Westen orientieren, hin zum Iran, Russland und jedem Golfstaat, der bereit wäre, außerhalb des Dollarsystems zu exportieren. Sollte der Nahe Osten bis zum Eintreten dieser Krise bereits in Pekings wirtschaftlichen Einflussbereich geraten sein, würde China die Konfrontation mit einer strategischen Energiereserve beginnen, die amerikanische Planer nicht angreifen könnten.
Energiesicherheit ist also die Vorbedingung für einen Taiwan-Konflikt. Und das ist übrigens auch der Grund, warum China die eigenen Energieerzeugungskapazitäten so massiv ausbaut. Und zwar von allem. Kohle, Wind, Sonne, Kernenergie, Wasserkraft. Alles wächst. Es wird nichts substituiert, sondern die Stromerzeugung aus allen Quellen wird immer weiter ausgebaut. Doch nicht nur das. Gelingt es den USA, die Region im Mittleren Osten zu befrieden, würde das Risiko eines Zwei-Fronten-Krieges mindern.
Die Vereinigten Staaten können keinen Krieg an zwei Fronten führen. Der Einsatz im Roten Meer hat dies deutlich gezeigt. Eine regionale Miliz, ausgerüstet mit iranischen Waffen, vernichtete innerhalb weniger Monate ein Viertel des amerikanischen Abfangraketenarsenals. Ein Naher Osten, der permanentes Krisenmanagement erfordert, raubt dem amerikanischen Militär die Schiffe, Flugzeuge und Munition, die es für die Abschreckung im Pazifik benötigt. Ein auf Stabilität ausgerichteter Naher Osten, in dem Irans Stellvertreterstrukturen geschwächt und die Golfpartner geschlossen auftreten, kann mit einem geringeren militärischen Aufwand kontrolliert werden und setzt so entscheidende Kampfkraft für den Schauplatz frei, der das Jahrhundert prägen wird.
Und damit zusammen hängt die Koalitionsfrage, die ich für das stärkste Argument des gesamten Textes halte.
Im Falle einer Taiwan-Krise benötigen die Vereinigten Staaten die Unterstützung verbündeter Nationen, um China durch Sanktionen, Finanzausschluss und Technologieentzug empfindliche Kosten aufzuerlegen. Die Wirksamkeit dieser Koalition hängt von der Beteiligung energieproduzierender Staaten ab. Sollten Saudi-Arabien, die Vereinigten Arabischen Emirate und andere so tief in das chinesische Wirtschaftssystem verstrickt sein, dass sie sich weigern, die Öllieferungen an Peking während eines Krieges im Pazifik einzuschränken, bricht die gesamte Sanktionsarchitektur genau dann zusammen, wenn sie am dringendsten benötigt wird.
Sanktionen ohne die Golfstaaten sind keine Sanktionen. Das ist das Argument. Und Ribuas Schluss ist dann konsequent und ich finde, er verdient es, wörtlich vorgelesen zu werden.
In der Iran-Frage ging es nie um den Iran selbst. Nimmt man die Islamische Republik aus der Gleichung, verliert China seine Spielfiguren für einen möglichen Taiwan-Konflikt. Bleibt sie bestehen, bleibt der Nahe Osten das, was Peking beabsichtigt hat, eine zweite Front für Washington. Trumps Angriffe sind der erste Schritt eines amerikanischen Präsidenten, der offenbar begreift, dass der Weg zum Pazifik über Teheran führt.
Soweit die Überlegungen zum Thema, geht es in Wirklichkeit um China? Ich finde es hochinteressant, hochrelevant und das Ganze muss man natürlich einordnen in den großen geopolitischen Konflikt. Und hier erinnere ich erneut an eine Folge, die wir sogar vor einigen Wochen schon mal wiederholt haben, nämlich die Folge zum Thema absoluter Wirtschaftskrieg. Dieser erklärt, warum wir uns letztlich bereits in einem globalen Wirtschaftskrieg befinden, mit China, Russland und dem Iran auf der einen Seite und dem Westen auf der anderen Seite.
Haben Sie schon mal direkt gehandelt? Also so richtig direkt, so dass es gar nicht mehr direkter geht? Nein, dann sollten Sie es direkt mal mit der neuen App von Europas direktestem Direktbroker Tradegate Direct ausprobieren. Tradegate Direct wurde von Profis für Profis entwickelt und ist speziell für erfahrene Trader mit hoher Handelsfrequenz gemacht, die Wert auf Kontrolle, Effizienz und Unabhängigkeit legen. Die App ermöglicht Privatanlegern den unmittelbaren Direktzugang zur Tradegate BSX. Das ist Europas liquideste regulierte Retailbörse. Tradegate Direct ist ein Produkt der Tradegate AG, einem der innovativsten Finanzdienstleister in Europa mit über 30 Jahren Expertise. Die Tradegate AG vereint Market Maker, Börse und Broker. Als Betreiberin der Tradegate BSX bietet sie direkte Kontrolle über Handelsprozesse, Preisbildung und Orderabwicklung. Das ermöglicht eine transparente, effiziente und marktnahe Orderausführung ohne Umwege aus erster Hand. Sie profitieren von hoher Ausführungsgüte, engen Spreads und minimaler Slippage, was besonders für große Volumen und aktive Strategien entscheidend ist. Zu den App-Features zählen Realtime-Watchlists mit bis zu 150 Titeln, intelligente Ordertypen und Performance-Analysen auf institutionellem Niveau. Mehr als 7000 Aktien, 3000 ETFs und tausende Mini-Futures sind über die App handelbar. Außerdem bleibt der gesamte Handel dauerhaft kostenfrei und das auch bei neuen regulatorischen Vorgaben. Erleben Sie, wie direkter Börsenhandel im Hier und Jetzt funktioniert mit Tradegate Direct. Mehr Informationen in den Shownotes oder unter tradegate.direct.
Jetzt.
I now declare the fourth session of the 14th National People's Congress of the People's Republic of China begin. Please all rise for the national anthem.
Angesichts der Schlagzeilen über den Krieg im Iran ist in der vergangenen Woche fast untergegangen, dass der Nationale Volkskongress in China zusammengetreten ist, um den neuen Fünfjahresplan zu verabschieden. Die meisten Kommentatoren betonten, dass die Wachstumsziele, die sich China für die kommenden 5 Jahre setzt, deutlich geringer sind. Nur noch 4,5-5% jährliches Wachstum werden angestrebt. Dies widerspiegelt die Tatsache, dass auch China vor einem massiven demografischen Wandel steht und zugleich mit erheblichen Problemen zu kämpfen hat. Stichwort Immobilienkrise, welche nachhaltig dazu beiträgt, dass der Binnenkonsum, die Nachfrage der Konsumenten, entsprechend gedämpft ist. Deshalb betont China auch im aktuellen Plan, dass man die Binnennachfrage stärken möchte. Ich denke aber, wie in der Vergangenheit, wird das nicht im Fokus stehen. Im Fokus steht hingegen die Fortsetzung der, man muss es leider so sagen, sehr erfolgreichen Industriestrategie. Man wird weiter daran arbeiten, technologisch nicht nur unabhängig, sondern führend zu sein bei wichtigen Themen wie Halbleitern und künstlicher Intelligenz. China wird diese Zukunftsbranchen systematisch fördern. Dazu gehören auch noch Quantentechnologie, Kernfusion und neue Anwendungen im Luftraum mit Drohnen. Das Ganze wird weiterhin natürlich kombiniert werden mit der Politik, die sich gemäß dem letzten 5-Jahres-Plan ganz klar gegen die deutschen wirtschaftlichen Säulen richtet, Stichwort Maschinenbau, Automobil und Chemie. Wie weit die Chinesen technologisch sind, konnte Friedrich Merz bei seiner Reise durch China live vor Ort beobachten. Die Firma Unitree Robotics in Hangzhou führte ihm ihre Roboter vor, die tanzten, boxten und Sortieraufgaben übernahmen. Eine durchaus selbstbewusste Vorstellung der Innovationskraft Chinas. Wir wissen schon lange, dass China uns bei führenden Technologien immer mehr abhängt. Der Critical Technology Tracker des Australian Strategic Policy Institutes rechnet derzeit vor, dass China bei immerhin 66 von 74 kritischen Technologien vorne liegt. Die USA führen in 8 weiteren Technologien. Europa spielt keine Rolle. Und das ist ausgesprochen traurig. Vor allem deshalb, weil wir uns ja schon vor über 25 Jahren vorgenommen hatten, zur dynamischsten, innovativsten und wettbewerbsfähigsten Region der Welt zu werden. Nun droht die EU, wie erwartet, zu reagieren. Mit Protektionismus, Stichwort Buy European, und auf Drängen Frankreichs wohl auch noch mit einer staatlichen Industriepolitik. Ich denke, beides wird dazu führen, dass der Rückstand Europas eher noch größer wird und nicht kleiner. Es gebe andere Wege. Welche Wege, zeigt eine aktuelle Studie der Thinktanks Bruegel mit dem Titel What can Europe learn from China's critical tech innovation push? Konkret kann man dort lesen, dass die USA in der Tat noch einige Bereiche verteidigen, China aber massiv zulegt. Also genau dasselbe, was wir auch von Australien hören. Und dann wird klargemacht, woran das liegt. China gelingt es, viel schneller Innovation nachzuahmen, den USA übrigens auch, nur in Europa dauert es meistens doppelt so lang, bis wir bestimmte Fortschritte aus anderen Ländern innerhalb der EU beispielsweise ins eigene Land bringen. Die Autoren führen es auf verschiedene Innovationsmodelle zurück. Die USA haben ein hochkonzentriertes Big-Tech-Modell. Wenige große Tech-Konzerne, wir kennen sie alle, Microsoft, Google, Nvidia, treiben Künstliche Intelligenz, die Halbleiterentwicklung und Quanten gleichzeitig voran. Der Vorteil ist, sie haben eine tiefe Integration von Forschung, Entwicklung und Kommerzialisierung und es gibt viel Wagniskapital. Das Ganze hat natürlich auch Nachteile. Vor allem konzentriert sich die Innovationsmacht in den Händen weniger Player. China hingegen hat ein breites, industriepolitisch orientiertes Modell. Es werden verschiedene Sektoren beteiligt, Telekommunikation, Robotik, und der Staat setzt Prioritäten, die angesprochenen 5-Jahrespläne, Made in China 2025, etc. etc. Die Unternehmen experimentieren in diesem Markt, teilweise wirklich in einem brutalen Wettbewerb, und das führt dazu, dass es zu einer schnellen Verbindung kommt von digitaler Technologie und physischer Produktion. Darin ist die große Stärke Chinas. Und Europa? Wir haben gute öffentliche Forschung, leiden aber darunter, dass wir wenig große Tech-Companies haben und vor allem, dass wir immer noch einen fragmentierten Markt haben. Die Fragmentierung des Marktes, die vielen Sprachen, auch die unterschiedliche Regulierung erschwert die Skalierung und die schnelle Verbreitung von Innovation. Europa hat also in der Theorie durchaus noch wissenschaftliche Exzellenz, aber es fehlt an Dichte und an Skalierbarkeit. Daran müssen wir arbeiten. Die Autoren meinen, wir könnten hier durchaus von China lernen, ohne China zu kopieren. Vor allem geht es darum, dass wir die Fördergelder auf kritische Technologien fokussieren sollten und dass wir schnellere Prozesse brauchen. Wir brauchen EU-weite Testfelder, bei denen es schneller zu Patentlizenzierungen kommt und vor allem auch ein leichter Technologietransfer ermöglicht wird. Außerdem kann die öffentliche Beschaffung als Hebel genutzt werden, zum Beispiel indem Quoten für bestimmte Technologien vorgegeben werden, nach dem Motto, wir brauchen einen bestimmten Anteil an künstlicher Intelligenz, die in Europa entwickelt wurde, oder aber auch von Halbleitern, die in Europa entwickelt und produziert wurden. Das Ganze klingt spannend und deshalb habe ich mich mit einer der Autoren zum Gespräch verabredet. Bevor wir zu meinem Gespräch mit Alicia Garcia Herrero kommen, noch dieser Hinweis vom Handelsblatt. Wenn Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, das Handelsblatt für 4 Wochen lang testen wollen, so können Sie das für nur 1 Euro tun und so zur aktuellen Wirtschafts- und Finanzlage informiert bleiben. Mehr Informationen finden Sie unter handelsblatt.com/mehrperspektiven und wie immer auch in den Shownotes zu dieser Ausgabe.
Alicia Garcia Herrero ist Senior Fellow beim Brüsseler Think Tank Bruegel und eine der profiliertesten Expertinnen für Asien und Schwellenländer mit einem besonderen Fokus auf Handel, Finanzen und Bankwesen zwischen Asien und der EU. Sie ist Chefökonomin für den Asien-Pazifik-Raum bei der Investmentbank Natixis, sitzt im Vorstand der Versicherungsgruppe AGEAS, ist Non-Resident Senior Fellow am East Asian Institute der National University of Singapore sowie Gastprofessorin an der Hong Kong University of Science and Technology. Zuvor war sie unter anderem Chefökonomin für Schwellenländer bei BBVA und Leiterin der Abteilung für internationale Wirtschaft der Spanischen Zentralbank. Promoviert hat sie in Volkswirtschaftslehre an der George Washington University.
Wie immer bei englischsprachigen Interviews folgen nun einige Highlights auf Deutsch und am Ende des Podcasts dann das gesamte Gespräch im Original. Zunächst habe ich Frau Garcia Herrero gefragt, wie denn ihr Blick aus Asien auf Europa ist. Vor allem, weil wir doch immer sagen, die Asiaten kopieren doch nur. Und sie kämen jetzt mit Daten um die Ecke und sagt, das stimmt überhaupt nicht. Die Chinesen kopieren überhaupt nicht, sondern sind selber bereits hochinnovativ.
We Europeans have been thinking for too long that China would not move up the ladder.
Wir Europäer haben viel zu lange gedacht, dass China die technologische Leiter nicht weiter hinabsteigen würde, dass wir immer die nächste Technologien parat haben würden, die China dann von uns braucht. Aber das entspricht nicht der Realität. Bei den kritischen Technologien, also KI, Quantencomputing, Halbleiter, liegt China im Grunde schon vor Europa.
Quantum and semiconductors. Basically ahead of Europe, except for quantum, to be very specific, with the research project we did at Google. But for the rest,
in beim Quantencomputing sind wir vielleicht noch gleich auf, wenn ich mir unsere Forschungsprojekte zusammen mit Google ansehe. Aber im Rest hat China uns schon überholt. Das müssen wir erstmal anerkennen. Heißt das, Europa kann technologisch gar nichts mehr ausrichten? Nein, das ist auch nicht wahr. Aber wir dürfen nicht das Opfer einer Erkenntnis werden, die einfach so spät kommt. Es gibt Bereiche, in denen wir gut sind, wie eben Quantentechnologien. Aber Chinas beeindruckenden Innovationsprozess und den Status quo anzuerkennen, ist die Voraussetzung für alles Weitere. Ohne diesen Realitätssinn können wir nichts bewegen.
Of the end, meaning we can't do anything without recognizing this reality.
Das ist ein bitterer Befund. China hat es in fast allen Schlüsselbereichen bereits überholt. Aber wir hatten doch in Europa auch große Ambitionen. Warum hat es nicht funktioniert?
China's R&D, Research and Development.
Chinas Ausgaben für Forschung und Entwicklung im Verhältnis zum BIP sind schon höher als in Europa. Aber der entscheidende Punkt ist, als der Vertrag von Lissabon unterzeichnet worden ist, das ist jetzt etwa 30 Jahre her, hat sich Europa ein Ziel für 2020 gesetzt. Wir wollten 3% des BIP für Forschung und Entwicklung ausgeben. Das ist mehr als China heute investiert, aber wir stehen immer noch bei kaum 2%. Wir haben unsere Hausaufgaben einfach nicht gemacht. Es liegt also nicht nur an China, es liegt an uns. Ich möchte zwei Dinge festhalten. Erstens, China ist uns weit voraus, das müssen wir akzeptieren. Zweitens, das ist nicht nur Chinas Erfolg, sondern auch die Folge unserer Unfähigkeit, in Forschung und Entwicklung zu investieren, wie wir es eigentlich versprochen hatten.
Invest in R&D, as we said we would do.
Wir haben also unsere eigenen Ziele bei den Forschungsausgaben deutlich verfehlt, während China massiv investiert hat. Doch es geht doch nicht nur um das Geld. Das zentrale Problem ist doch vor allem auch die Art und Weise, wie wir in Europa Innovation organisieren.
Ich habe Untersuchungen gemacht zu den Wissensspillovers bei kritischen Technologien. Wenn man ein bahnbrechendes europäisches Patent nimmt, und wir haben wirklich gute Patente in den Bereichen KI, Quanten und Halbleiter, dann dauert es innerhalb der EU doppelt so lange, nämlich 360 Tage mehr, dieses Patent zu replizieren, als China dafür braucht. China kopiert unsere Patente also schneller, als wir sie innerhalb Europas verbreiten können.
So, unless we integrate our innovation system, there is no way.
Wenn wir unser Innovationssystem nicht integrieren, werden wir daran nichts ändern. China ist ein einheitlicher Innovationsmarkt, die USA genauso. Das ist ein gewaltiger Unterschied. China klingt sich zudem in unser Ökosystem ein, deshalb sind sie so schnell. Die USA machen es übrigens genauso. Aber wir sind nicht in deren Ökosystemen präsent. Deshalb brauchen wir wiederum 360 Tage länger, um ein chinesisches Patent zu replizieren.
To replicate a Chinese patent, because we're not in their ecosystem.
Diese mangelnde Integration kostet uns wertvolle Zeit, während China und die USA ihre Ökosysteme als geschlossene Einheit nutzen. Nun sagen viele Kritiker, ja, wir können aber doch nicht so sein wie China. Gibt es da unter Umständen einen Zwischenweg?
Wir sollten nicht nur auf China gucken, wir sollten auf Länder blicken, die früher auch hinterherhinken, sich aber gut entwickelt haben und über Skaleneffekte verfügen, die eher zu uns passen. China können wir nicht kopieren, schon wegen des politischen Systems, das ist unmöglich. Aber wir können das tun, was Südkorea macht. Südkorea ist eine Demokratie. Warum nehmen wir uns an denen kein Beispiel? Sicher, wir müssen von China lernen, wie man zur Weltspitze aufschließt, wo die USA stehen, aber wir müssen eben auch auf diejenigen schauen, die mit aller Kraft versuchen, den Anschluss nicht zu verlieren und die ein politisches System haben, das unserem ähnelt. Die machen nämlich viele Dinge richtig.
Südkorea zeigt also, dass man auch als Demokratie technologisch zur Weltspitze gehören kann, wenn man die richtige Strategie verfolgt. Und das führt zu einem sehr kontroversen Punkt der Industriepolitik. In ihrem Paper fordert Garcia Herrero, dass Europa eine Industriepolitik verfolgen sollte. Was konkret meint sie damit?
If we allow to go to the cheapest option,
wenn wir jetzt immer nur für die billigste Option entscheiden, werden wir am Ende gar keine eigene Technologie mehr haben, weil China viel größere Skaleneffekte nutzen kann. Natürlich kann man das nicht auf breiter Front machen, das wäre zu teuer. Man muss sich seine Schlachten aussuchen. Bei welchen Technologien besteht eine kritische Abhängigkeit? Welche haben so starke Ausstrahlungseffekte, dass sie jeden betreffen? Dort müssen wir uns anstrengen. Natürlich müssen wir qualitativ an der Spitze stehen. Minderwertige Technik zu subventionieren bringt nichts. Aber unser Hauptproblem sind meistens die Kosten. Wir haben ein Kostenproblem und damit müssen wir uns abfinden. Statt Solarpaneele zu subventionieren, was eher eine Basistechnologie ist, sollten wir lieber in High-End-Technologien und Basisinnovationen investieren. Dafür bin ich sehr.
Foundational technologies, yeah, I'm ready to do that. Because, by the way, everybody is doing it.
Aber selbst die beste Förderung nützt doch nichts, wenn wir uns durch die Rahmenbedingungen selbst ausbremsen.
Which is our model? Where is our data? How can we train our models? For me, I can't believe, I have to be very frank here, that we're
Fragen zur KI zum Beispiel, wie sollen wir unsere Modelle trainieren? Ich muss ganz offen sagen, ich kann es kaum fassen, dass wir in diesem Rennen von Anfang an zurückfallen, nur weil wir alles überregulieren. Wir sind doch nicht allein auf der Welt. Können wir das bitte mal begreifen? Wir können nicht einfach beschließen, einen Sektor zu regulieren, den sonst niemand reguliert. Das ist verrückt. Die Welt will KI unreguliert, frei und in Lichtgeschwindigkeit. Das ist die Realität. Aber wir akzeptieren das nicht. Und wenn wir das nicht tun, ist es schlichtweg das Ende für uns in diesem Bereich. Ich predige das seit 20 Jahren und immer noch höre ich Kommentare wie, China kopiert uns doch nur. Moment mal, das war vor 20 Jahren so.
I still get these comments, China is copying us. Wait a minute, that was 20 years ago.
Wie gesagt, das gesamte Gespräch können Sie am Ende dieses Podcasts im Original hören. Zusammenfassend lässt sich aus diesen Analysen eine klare To-Do-Liste für Europa und insbesondere Deutschland ableiten. Wir müssen zum Ersten die Realität anerkennen. China hat uns technologisch bereits überholt. Wir müssen bereit sein, entsprechend zu investieren. Das Ziel von 3% Ausgaben für Forschung und Entwicklung relativ zum Bruttoinlandsprodukt muss endlich erreicht werden. Wir brauchen, auch das ist nicht neu, drittens Marktintegration. Wir brauchen einen echten europäischen Binnenmarkt für Innovationen, denn nur so können wir entsprechend Innovation schneller skalieren. Wir brauchen viertens strategische Beschaffung, also Schutz und Förderung heimischer Schlüsseltechnologien, auch wenn sie teurer sind als die importierten Alternativen. Ins ganze Bild gehört natürlich auch, fünftens, die Entbürokratisierung. Daran kommen wir nicht vorbei. Das hilft den alten Sektoren, aber natürlich auch den neuen Sektoren. Wir sollten aufhören zu regulieren, bevor wir überhaupt innoviert haben. Und sechstens, das ist ein sehr wichtiger Punkt zum Schluss, ist natürlich das Prinzip der Gegenseitigkeit. Wir müssen auf einen gleichberechtigten Zugang zum chinesischen Forschungsmarkt bestehen. Ein Student gegen einen Studenten wäre die ganz simple Formel. Wir wissen, das ist nicht einfach, denn mehr chinesische Studenten lernen Deutsch und Englisch als umgekehrt wir Chinesisch. Bleibt mir, verehrte Hörerinnen und Hörer, Ihnen sehr herzlich fürs Zuhören zu danken. Ich freue mich wie immer auf Fragen, Feedback, Kritik und Anregungen und auf ein Wiederhören am kommenden Mittwoch zur neuen Ausgabe von BTO Refresh oder spätestens am kommenden Sonntag zu einem ganz neuen Gespräch. Bis dahin wünsche ich Ihnen alles Gute, Ihr Daniel Stelter. Und jetzt, wie angekündigt, das Interview in voller Länge im Original.
BTO Beyond the Obvious featured bei Handelsblatt.
Dear Alicia, it's a great pleasure welcoming you to my podcast.
Very nice to share views with you. It's my great pleasure too.
Alicia, I've been to China about 3 months ago and I was deeply impressed by China's progress. To be honest, I came back and said, well, they are about to build a better Germany. You know, because they are attacking German core industries, a car, machinery equipment, chemistry, and they are by no means anymore low tech. I think they are really competing with us in top high tech. Probably we are not even competing with them. And there are also other studies like in Australia, the strategic technology tracker showing that China is in many core industries and sectors technology leader. So you looked into it in the more detail, trying to find out what's happening there. Is China really moving forward fast? And if yes, how is it doing so? And why are we not able to cope with China?
Thanks so much for this very important question. I think we Europeans have been thinking for too long that China would not move up the ladder, that we would always have the next technology that China would need. But this is not really the case. China is already, even for critical technologies, we're talking about AI, artificial intelligence, quantum, and semiconductors, basically ahead of Europe, except for quantum, to be very specific, with the research project we did at Google. But for the rest, in most technologies, China has already surpassed Europe. So that is the first thing we need to recognize. Does that mean that there's nothing Europe can do technology-wise, talking about? No, that is also not true. We should not be victims of a realization that comes too late in time. There are things Europe is good at. Again, I give you the example of quantum. But I think recognizing China's stellar innovation process and where China is today is the beginning of the end, meaning we can't do anything without recognizing this reality. Because if we don't get it, we'll always be dreaming that this is going to change. No, it's not going to change unless we change, because we fell behind. Not only because China moved ahead, it's because we fell behind. And let me give you one data point. China's R&D, research and development to GDP, is already higher than Europe. But most importantly, Europe, when the Lisbon Treaty was signed, this is, 30 years ago, had an R&D expenditure target for 2020, which was already higher, which was higher than China today, 3%. We're still barely at 2%. So we didn't do our homework. It's not only China, it's about us. That's really 2 points I want to make. China is well ahead. Let's take it. Let's accept it. Second, it's not only China's success, it's our inability to invest in R&D as we said we would do.
Coming back to China, probably what can we learn from China? Because China, you know, in the beginning, 20 years back, they've been just learning from us. But now they managed somehow to get to a level very fast. So how did they do it? Before we come to our mistakes, because I think there are lots of mistakes that we're doing in Europe.
Well, first of all, we need to realize China has not only learned from us, China has massively learned from the US. Also from us. But my point is China has tried to learn from anybody. China has sent researchers, students, researchers, scientists all over the world, and is much more connected to the scientific ecosystem than even Europe is. I can tell you because I've checked the data and it's mind-boggling. Yeah. One data point that I share with you, because this is Germany, it may be wrong, but this is what I found, is that actually if you exclude Erasmus for college students, Germany receives more Chinese students than the whole of Europe together. That's an example, and I could give you so many more. So China is totally plugged into the research ecosystems of not only Europe, but the whole world. We don't have those researchers in Japan, in South Korea, or even in the US for that matter anymore. So that's a huge advantage. They've been doing this since 2000. It's not yesterday. It's since 2000. Now, how many researchers do we have in China? If they're so good at this, how much are we drawing back? Hardly anything. So, you know, I think we need to realize that we're not plugged into the ecosystem. I'm talking about the Western ecosystem as much as China is. And we're not plugged into their ecosystem. By the way, as nobody's, not Japan, not South Korea, not the US. So you have a close ecosystem, very close, China's, and an increasingly closed ecosystem, the US, but still rather open to Chinese researchers, to be frank, even no matter what people say, there's still many more than Europeans. And in a way, we're on our own. And I have to add, final thing, our ecosystem is not integrated. I did some research looking at the spillovers of this is critical technologies, basic research. So it takes a European radical patent, so the good, really good patents in AI, in quantum and in semiconductors, to be replicated in Europe, inside the European Union, double the time, 360 days, that China manages to replicate that patent from Europe. Unless we integrate our innovation system, there is no way we are going to change this. So again,
can you explain what integrating means? Because you're praising in your paper, you're praising the diversity of China's innovation ecosystem. So the states, private, industrial sectors. So how are they doing? Because is it just that the government is more active, or how are they doing it? What hinders us of doing the same?
Well, first, the incentives, yeah? Okay, let me give you one example. If you want to file a patent in China, how much do you pay to file a patent? Nothing. It's actually basically free in the sense that the cost of the patent is lower than the subsidy you receive to patent. This is, in a way, not necessarily a good idea because a lot of the patents are fake, are not good. So China has a huge amount of patents, out of which only a few are good enough. Those, in many occasions, are actually filed in the European Patent Registry because the European Patent Registry is well known in China to be very precise. So they get a lot of comments on the patents. They improve the patents. This is a good example of what's happening.
So V helps them getting better.
Their patents are getting better thanks to the European Patent Office, EPO, in Munich, to say it all. And nothing wrong with that. The US just registers. They don't care, good or bad. But we do. But that improves their patents. Okay, so they have a lot of patents in Europe, a lot of patents in the US as well, because it protects them from the, you know, from basically, if you want, intellectual theft in the US, which is a very important market. So there you go. They go out, they have relevant patents, but why don't we have those patents? Well, because going back to the integration of our innovation system, because we have centers of excellence. In our paper, we have a few in Germany. We have some public research centers like the Nuclear Agency in France. We have also Ericsson. So I'm not saying there's no excellence in Europe, but say a patent from Ericsson to be replicated in Europe, somebody that in a way, okay, the patents eventually are always replicated because, you know, that's how the spillover of knowledge. It takes us a year because we have huge barriers in Europe, language barriers, different innovation ecosystems. Just we don't, no matter what the European Union tried to do with these Horizon projects, we're not integrated. This is very obvious when looking at the patents. China is a single market in innovation, the US as well. So that's in itself a massive difference. And then China, on top of that, gets into our ecosystem. That's why they replicate our patents very quickly. So does the US, by the way. But we are not in their ecosystem. So it takes us another 360 days to replicate a Chinese patent because we're not in their ecosystem. So, you know, this is a question of integration of our ecosystem and also reinforcing that integration by going to the winning over ecosystems. They are in the, you know, at the top of that excellence you need, especially in basic research. So we are missing two things: integration and below expanding to those two ecosystems, the US and China, both, because both compete at a different level than what we are now at. And I'm talking about critical technologies, but we cannot even go beyond anything else because these critical technologies are foundational. If we fall behind quantum, we're done. If we fall behind AI, we're done. So there's not even a need to talk about EVs or, you know, that is a lost battle already. We need to talk about the future. This is the future. But in the future technologies, we're falling behind.
Okay. The US and China are very good in learning from us. We are very bad in learning from them. We are even very bad in learning from others within Europe because of language barriers and whatsoever. Actually, even writing a paper, we are faster in learning from the Chinese than from learning from Italians, by the way, if you're basically sitting in Germany, or from French. On the other hand, I remember that if it comes down to ground, so basic R&D, we are still doing quite good in Europe. So can we do something about it, or how do we fix it? Because do we need more Europeans being able to read Chinese? How can we address the issue? Because describing it doesn't help us a lot, because we are already, as you said, you know, the battles of history are already lost. So is there anything we can do?
Yes, because we should start by the low-hanging fruits before we learn Chinese. I'm not saying we shouldn't, but let's bar China for a second, because to be very frank, whoever thinks that China is going to easily transfer technology to Europe, and I hear this all the time, yeah? Even lower-end technology like batteries, people have these great expectations that, you know, don't worry, they'll come with investment and we'll get the last generation batteries. This is a joke. It's not going to happen. First, because we also tried not to do this. We eventually were forced by the size of the market, localization rules, but we also didn't want to transfer the latest technologies, obvious, yeah? So imagine China with the leverage they have. They'll never do. So let's bar China for a moment, in the sense that that's a tricky one. To get technology out of China, it's going to be very difficult. But let's focus on what is left. Okay, our own market. Why don't we have more EU-level innovation policies? For me, this is the beginning. Secondly, why we are so far from the US ecosystem compared to the past? Look at the numbers. Indians are the largest cohort of PhD students in the US today, not Europeans. Let me say it's the number still. Doesn't make the, this is a $3,000 income per capita, yeah? I mean, it can't be. So is it because we don't have enough scholarships? Is it because, I mean, there has to be a very simple reason for this. This should be analyzed. We need to be in the US ecosystem, because that's easier. I'm starting with the easy thing. Integrating our market, being in the US ecosystem. Then China, that's the hardest. What can we do? Very simple, reciprocity. China still wants to come to Europe. You just have to see the numbers. We need reciprocity, one for one.
But we have to find, but you know, Alicia, this starts as having kids who go to school and learn good math and physics and chemistry. Yeah. We have to have kids who are willing to go into studying engineering or kind of, you know, IT, whatever. And then we have to have kids who have been willing to go and to go to China and do it in Chinese. So, and if you then look at the cohorts, and if you then look at the results of PISA, to be honest, you know, I hear you, but I just say, and you mentioned Lisbon, and so what we said, you know that in Lisbon in the 2000, the European leaders said we want to become the most innovative region in the world, and we are by far not doing so. I hear you, but I would just say, okay, who are we going to send if you don't have, you know, an education system which is performing, especially in math, we see this dramatic decline in performance throughout Europe. Actually, the UK is doing better, but throughout the EU, it's a mind-blown disaster.
But okay, but that's why I'm saying let's not blame China before we blame ourselves. Imagine we have the students. I'm going to get personal here. You can delete it if you want. But because I do want people to understand that we have two problems. Our own problem. And frankly, if we don't solve that, we're done. So imagine we solve it. Suddenly I give you, I don't know, enough math students to compete in the math Olympics at a decent level, at the EU level. Again, frankly speaking, it's a question of economies of scale, because we're talking about what? Lithuanian math students, German math students, we're too small. So imagine we create a cohort. Not every student in China is good in math. I mean, many are, you're right, PISA. I mean, let's face it, because I live in Asia. I don't believe in PISA in China, okay? I don't believe in PISA. I live in Taiwan. So there's a lot I teach here. I teach in Hong Kong. So yes, there's very good students. There's also mediocre students. I believe Europe still has a lot of critical thinking. We need more math. I agree. But it's not all like doomed. I actually don't feel this way by teaching. But we don't have economies of scale. That's a big problem. We don't have economies of scale, of excellence here. It's key. Once we create this, and this gets to the personal point, imagine we have all of these students, wonderful in math, who want to either go to the US, they need a scholarship, or China, they need other skills. Even if they have them, I can tell you, my kids, they speak Chinese. My son is at Berkeley because he was not accepted at Tsinghua and he speaks perfect Chinese. Why? Because this is about the second thing we need, reciprocity. So it's not about my son. It's about the fact that even if you are ready, it's very hard. And it's very hard because China is ready to share, you know, education for foreigners. But China is not going to get you into the core of their advanced math, advanced physics. No, because that's not, because they feel that's their comparative advantage. And we do, open-ended. Now, should we close? Unless we have enough students, maybe not, because you're right. We would lose talent. I'm not saying we should lose talent, but we should be careful. Because it's very easy to get students from all over the world and not think that we need more students, homegrown students, European students. We also need to have homegrown students because we need to keep them. So, you know, this is a very, very important issue. We need a single talent market. I call it this way, in Europe.
A bigger talent market, and we need a single talent market. I agree there. I could also say, well, you know, if you have Chinese coming or Indians coming to Europe to study, then we should think about how to motivate them to stay or to integrate in our societies. Of course, you still run the risk that they might still be secretly, you know, supporting China. But, you know, you in theory, you could say, well, you know, we have here a lever to because like the U.S., let's face it, the U.S. is benefiting hugely from foreign talent. Yeah.
We still need to remain open to foreign talent. But we also need our talent to go overseas. It's a two-way story. Also, especially now, because we're falling behind. Before, you may say, well, you know, now we're falling behind. So we need to go where the top knowledge is. Things are changing. So this is why at this point in time, it is extremely important that our top students, I'm not saying they stay overseas. We need to bring them back, by the way. This is another issue. So, you know, this requires a huge EU-level strategy, which is as important
as... And it requires publicly acknowledging that we are a technology laggard, that we're not anymore, that we basically have to behave like an, I would not say emerging market, but like a region which has to learn from others. And I think that's a huge change in mind, because if you follow European politics and discussions, there's still often the attitude of being, you know, the leaders, also we are by far not the leaders.
We could look at Korea. Korea spends more than double what we spend in R&D for something, so really huge. And they are obsessed with China because they see that, you know, even if they spend double what China spends, China's GDP and economies of scale is so much larger than they can't really stop. China basically getting into the sectors where South Korea has a comparative advantage. Legacy chips, they've lost it because China is huge. So they know China is kind of knocking at their door, meaning really, but what do? They're very careful with their technology. Extremely careful, South Korean. They de-risk when needed. South Korea, everybody talks about Japan's de-risking of rare earth in 2010. Check the South Korean also, because they saw it coming from Japan. They had their own case of, you know, scare case when China retaliated because of a basically U.S. anti-missile put in the South Korean soil. They got these companies out of China, retail companies, and they said it's coming. So they did. And what they do now, is like, look at South Korean. They go to the US probably more than Europeans. So, you know, point is, and by the way, and they massively upgraded their education. Look at PISA, South Korea. It's amazing. Uh-huh. So it's not only China. And South Korea is more similar to us because actually they were laggards for a long time. compared to Japan. But they got there compared to the US. And in some cases, in foundries, they're second to Taiwan. Look at Taiwan also, you know. We shouldn't only look at China. We should look at laggards that are doing well with economies of scale that maybe are not those of China, because we can't imitate China. Also, the political system is different. We can't do what China does. It's impossible. But we can do what South Korea does. South Korea is a democracy. I mean, come on. Why don't we look at South Korea? So, you know, I think we also need to learn from China, because that's kind of getting to where the US is. These are the two leaders. But then we need to look at others who are trying to avoid falling behind and that do not have that political system, which we cannot imitate, but are still doing right things. They don't have the complication of being 27 nations that they don't have. I don't know how to deal with that one. That's the hardest, I have to tell you.
But you also have other proposals in your paper. So basically, you also recommend a critical tech mandate, which requires 30% of public procurement to use EU-sourced technologies.
Yeah.
And here would be my question would be, you know, okay, but don't we then just force the public to have substandard technology if we are not technology leader? If we are forced to buy our own technology, So it also sounds pretty protectionistic to me. So I was a bit surprised to read this.
Yes, well, and you're right. And actually, frankly speaking, I don't know how it reads now when I hear you. It should read for specific sectors where we have enough technological knowledge. In other words, sometimes, and this goes to, imagine you are at the same level of technology, but China comes with a much lower price. Your technology disappears immediately because it's not used. This is the problem the Japanese have with actually refining of rare earth. Their technology is around 30% more expensive. What do? They force companies through subsidies to get to an offtake, basically force demand, if you want, because they do not want to be 100% dependent on China. And I get that. Their technology is good enough, but it's not cheap enough. If we allow to go to the cheapest option, we will never have any technology, because China has many more economies of scale. Of course, you cannot do this across the board. It's too expensive. But you need to pick your battles. What kind of technologies are critically dependent and have so many diffusion effects, if you want, that, you know, they affect everybody? There, I think we need to make an effort. Of course, we need to be at the highest end. I agree. You cannot do it to subsidize bad technology. But I would say, generally, our problem is the cost. Generally. Of course, we're not everywhere to be found in every technology, but we have a cost problem. And I think that one, we need to put up with it, because instead of subsidizing solar panels that are low-end technology, that, you know, I don't want to subsidize that. But if you ask me, high-end technology, foundational technologies, yeah, I'm ready to do that. Because, by the way, everybody is doing it.
But okay, I got this. Probably, as we now speak about China, we also speak about the US probably. You know, there are these tensions between China and the US, US trying to slow down China's progress, China challenging the leadership of the US. So this is a conflict. And when I look at this strategic technology tracker of this Australian Institute, according to this, China is leading in most of the technologies and the others is the US. So US is not as broad. And you also wrote right in your paper that the US ecosystem is quite narrow. Do you see a risk that the US is just relying too heavily on a few big tech companies, that down the road, actually, the US is also not innovative enough?
There is two readings of this for me. One is, as you said, this is what we say in the paper, but we say it in a way that we cannot imitate the US model because we don't have these tech companies. These are like cash cow until they decided to put all of their cash in AI and ask for more. But, you know, for a long time, these were cash cows. Yeah, they had a lot of money. They didn't know what to do with the money. Now AI is forcing them to invest all of that. CapEx is ballooning in the US. And that's what we see in our data. They are, you know, filing patents as we speak like crazy. But it's a few companies. It's the seven magnificents, basically a few more, but they're all like into the tech space. China has a very different model. China has insurance companies. Ping An is one of the largest, of the most advanced in terms of radical patents, key patents in AI. Then you have ByteDance. Then you have, you know, you have also some of these vigilance kind of, you know, video companies. Then you have, so you have everything. You don't have only tech companies. So that looks more stable. But the reason why I say we don't know is that I'm unable to, I think everybody, to understand how much capex and concentration you need to develop AI. Meaning, if you look at the numbers, China is still behind in AI investment so far. They think the US has overdone it. We just had Justin Lin, a famous Chinese economist, saying that there will be, the bubble will burst in within 5 years. I feel like that's what China wants, that this overinvestment is wrong. And, you know, China has stayed a little bit more protected, investing mostly in vertical AI. This is very dangerous for Europe because it's mostly about industrial AI, which is going to deplete, in my opinion, whatever is left of the industrial base in Europe, because China is going to basically robotize the whole thing. But anyway, having said that, they still hope that the US does not come with something different, that in a way leapfrogs their vertical AI. That's China's concern. So which model is better, whether this very concentrated, you know, huge companies, a lot of capex, doing like competing like crazy, as opposed to China's more like specialized, coordinated specialization. You do this, Ping An does AI, you do this, you do that, you do that. Because it's cheaper. I mean, China is choosing a different model. I don't know which one is better, but I can tell you China is very worried not to get this right. Same as the US. Meaning, this is kind of the battle of the future, very clearly. Which model is the winning model? We don't know. But now the question is, where is Europe? Which is our model? Where is our data? How can we train our models? I mean, sorry. I mean, for me, I can't believe, I have to be very frank here, that we're falling behind this race from the start because we overregulated. I mean, we're not alone in the world. Can we get this? We're not alone in the world. We cannot decide to regulate a sector that nobody regulates. We can't. It's crazy.
We obviously, politicians in Brussels believe we can, but I'm, of course, with you, it's not going to be very successful.
Yeah. Because it doesn't matter. We regulate it, but then we're all on ChatGPT or whatever, which is unregulated. I mean, what kind of thing is this? Basic thing we need to learn is it's over. We do not decide on the future of the world. Increasingly, we don't even decide on our own. So if the world doesn't like the WTO, suck it up. Sorry to say. Take it. You cannot change it. We cannot spend 20 years trying to reform the WTO if nobody likes it. AI. The world wants AI, unregulated, free, at the speed of light. Take it. But we can't accept. And it's just the end of it if we don't accept it. And I'm telling you, it's 20 years I've been screaming on this. I still get these comments. China is copying us. I mean, like, wait a minute. That was 20 years ago. We're in 2025, ending 2025. So, Daniel, that's all I can say. I hope we can make a difference. I'm sure your podcast will in some way.
Alicia, I know you want to come to the end, but I would like you to end with the next question, because I would like to come back to the recommendations, you know, because you have more recommendations. We spoke about strategic procurement. Okay. We spoke about this, you know, we have to find. But, you know, look, you want to be heard. I want to be heard. My podcast is heard, at least in the political Berlin and English language, probably also in other regions. So now we got the ear of the leaders in Germany who might say something to the Europeans. What are your recommendations of what should Germany, what should the EU do to do this, besides acknowledging the fact that we are for a long time already not anymore the leaders of the world, but besides the fact, what should we do?
I have a list for you. Ready?
Yes, it's very good. I love lists.
Yes. So number one, look, I lived in Germany, in East Germany, learned my German in East Germany. I lived in Frankfurt, in Kiel, at this institute you refer to. Amazing. Germany is amazing. And everything, you know, and what Germany has done here, I don't need to tell you, you know. But at this point in time, this specific point in time, Germany has a number of problems that I want to refer to one, which is size, believe it or not. Size, economies of scale. Germany sounds crazy, but it is not crazy. It's too small. I think this is not new because the creation of the single market and, you know, what Germany did with transfers and everything else does have a sense of dimension as well. So I think it's not new. Well, if that was important then in the 80s, it now is crucially important. Germany needs economies of scale. Okay? The one and only place that can do that quickly is the European Union, because the rest is going to be increasingly hard. We are in America first, as Merz just, you know, America first, but not America against, something like that. Yeah, he said. So anyway, no, it's going to be America against. We know it. Yeah, we read it. We saw this political video about Trump. We all know it. So get ready. Take your market. That's what you have. Sorry to say, protect it. If the German leadership thinks that this is just French dirigism, no. No. This is a question of survival. Protect it, but not protect it forever. Protect it temporarily. China has been protected its market since I remember. Since I remember, it's still today. Try to do something that China can do itself, or even more poorly. Your point before to why should we accept poor technology? China took out Google out of China, and people have to navigate with Baidu, which is, sorry to say, the shittiest navigator I've ever used. Why? Because they want their navigator. Is China doing badly because of this? Not really. So, you know, my point is we need to protect and promote our own technology, because I'm sorry, the US won't be there for long. It's very clear to me. So Europe is on its own and it needs to build on its market. The good news is that beyond China and the US, there's what, 6 billion people or 5.5 or 6 billion people out there. 5.5, excluding us. Yeah. What happens to these people? Why don't we never talk about these people? Where's Brazil? Where's India? Where's Indonesia? Yes, we signed these agreements. That's not enough. That's paper. You know, I need to go to Indonesia and see European companies as I basically get off the plane. That's what I want to see. You know, and I don't see them. I see Chinese companies. So, you know, for me, it's a question of Europe realizing, and Germany can do this. Germany is too small. It needs Europe. Protect, promote. Not only protect, but also protect. Germany is obsessed that protection is a problem. I don't understand why German leaders admire China so much and they don't realize that China has been protected in its market since I remember. So that's the recipe. And innovate, innovate, innovate. China called this indigenous innovation.
But you're also proposing not only this, but you also propose to move funding away just from pure basic research more to commercial prototyping and development. So it's also a shift in our R&D expenditures.
Yeah. Yeah. Because we spend, compared to China, believe it or not, more in basic research than China. But our basic research is hollowed out because they don't get funding the minute they, you know, we know that capital market is not only capital market union. That even without a capital market union, we don't have venture capital in Europe. So we need more commercial R&D that can be basically levered. Because if not, the basic research will be hollowed out. It will go to the US. It will go to China. It's already happening. That's what we need. We need to convince Germany that a little bit of protection won't hurt. I'm sorry. It won't hurt. And a lot of promotion will help. That's what we need. And EU level. I'm sorry, we're too small.
Galicia. Thank you very much for this tour de force, I would say, around where we stand. I think it's very important that Europe gets back together. And therefore, thank you very much for your insight, for the conversation. I hope we keep in touch. And whenever Absolutely. You do further research, I'm very happy to talk to you again on my podcast. For today, thank you very much for the time.
Thank you. Thank you so much. Bye-bye.